Wir wollen, bevor wir in das Wortstudium einsteigen, noch ganz kurz beten und dazu bitte ich euch, eure Häupter zu neigen. Himmlischer Vater, ich danke dir jetzt für die Gelegenheit, dass wir von dir lernen können, aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass die wunderbaren Wahrheiten, die du in dein Wort gelegt hast, dass sie jetzt unsere Herzen berühren. Du hast für jeden von uns etwas vorbereitet. Dein Heiliger Geist, der diese Worte uns gegeben hat, möge jetzt auch an unseren Herzen wirken, ganz besonders auch an meinem, damit ich das rechte Wort sage und von dir geleitet werden kann. Und das bitte ich alles im Namen Jesu. Amen. Wir wollen gleich zu Beginn einen Text aufschlagen, Matthäus Kapitel 5. In Matthäus Kapitel 5, und der ein oder andere wird vielleicht wissen, was heute dran ist, denn ich habe vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, angefangen, die Seligpreisungen, dass wir sie zusammen studieren, und wir sind Vers für Vers durchgegangen. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Diejenigen, die vielleicht das Vorherige verpasst haben, es baut natürlich ein bisschen aufeinander auf, kann zwar auch separat sich angehört werden, aber das baut auf allem auf, was vorher schon studiert wurde. Und in Matthäus Kapitel 5 lesen wir Vers 10. Da heißt es: Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Oh, das ist ein unangenehmes Thema. Das ist ein unangenehmes Thema. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich jung war und immer von diesen Verfolgungen die Rede war, die irgendwann mal auf uns zukommen. Ich weiß nicht, Jugend, ihr habt sicher auch schon davon gehört. Wer von euch ist so richtig begeistert, wenn er Verfolgung hört und dieses Wort auch mit ihm zu tun hat? Hebt mal eure Hände. So wenig? Ich auch nicht. Ich habe sie nur demonstrativ hier hochgehoben. Diese Verfolgungen, und die können einem so richtig Angst in die Knochen eintreiben, oder? Ich meine, auch heutzutage gibt es viele Verfolgungen von Christen, und wenn man sich das mal in den Nachrichten anschaut, dann ist es wirklich, also das kann sehr, sehr beängstigend sein, diese Verfolgungen. Aber wir als Adventisten glauben auch gleichzeitig noch an eine, nicht an eine allgemeine Verfolgung, die es ja zu allen Zeiten gab, sondern auch an eine spezifische Endzeitverfolgung. Eine sehr spezifische Endzeitverfolgung. Und das Wunderbare ist, dass die Seligpreisungen im Laufe unseres Studiums haben wir festgestellt, dass sie, obwohl sie zu allen Zeiten für jeden Menschen relevant waren, doch eine ganz besondere Relevanz am Ende der Zeit haben. Und deswegen möchte ich nur ganz kurz den Vers 9 inhaltlich wiederholen. Denn, und bevor ich den Vers 9 noch wiederhole, ein wichtiger Satz, der uns durch die Seligpreisungen hindurch verfolgt hat, was wir zusammen studiert haben und den ich immer wieder wiederholt habe, ist: Die Seligpreisungen sind eine aufsteigende Reihenfolge der christlichen Erfahrung. Steht im Buch Das bessere Leben, und wir haben zusammen gesehen, dass das tatsächlich stimmt. Es ist eine aufsteigende Reihenfolge der christlichen Erfahrungen, und das würde aber bedeuten, dass am Ende dieser christlichen Erfahrung was steht? Die Verfolgung. Und wir wollen Vers 9 uns mal noch kurz wiederholen und Revue passieren, deswegen, weil wenn es eine aufsteigende Reihenfolge ist, dann muss das, was vorher erwähnt wird, das sein, was letztendlich zu dieser Verfolgung führt. Wir haben es letztes Mal schon mal erwähnt, und da heißt es in Vers 9: Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. In anderen Übersetzungen heißt es die Friedensstifter. Und wenn ihr euch zurückerinnert, was für Frieden, von was für einem Frieden hat Jesus hier gesprochen? Ich kann es nicht ausführlich behandeln, aber so in kurzen Szenen. Es geht hier nicht um Weltfrieden, es geht hier um den Frieden mit Gott. Denn durch die Sünde gibt es Feindschaft in unserem Herzen zwischen uns und Gott. Und diese Feindschaft, deswegen ist Jesus gekommen, damit diese Feindschaft zwischen uns und Gott vernichtet wird, sodass wir wieder Frieden mit Gott finden. Wir haben dazu einen Vers zitiert in Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, der Friede, der hier erwähnt wird, ist der Friede mit Gott, der jedoch daraus resultiert, ja woraus? Friede mit Gott, haben wir resümiert, bedeutet gleichzeitig Feindschaft mit der Welt. Wenn ich Frieden mit Gott habe, muss ich mich gegen die Sünde wenden. Denn das ist es, was meinen Frieden hindert, was den Frieden zwischen mir und Gott kaputt macht. Und wir haben in Vers 9 gesehen, es bezieht sich nicht nur auf uns persönlich, wir wollten den Begriff Frieden erst einmal klären, sondern es bedeutet, Friedensstifter sind diejenigen, die auch andere Menschen in diese Friedensbeziehung zwischen Gott und ihnen führen, geleitet durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wie wir, also nicht so schön, wie wir immer sagen, dieser Friede, Freude, Eierkuchen, nicht wahr? Sondern das bedeutet, dass Frieden dadurch geschaffen wird, indem wir das wahre Evangelium predigen, ein Evangelium, das uns von der Sünde frei macht und nicht, dass uns in der Sünde eine Erlösung verspricht. Und das bedeutet auch, dass Sünde beim Namen genannt wird. Und jetzt können wir uns das ein bisschen besser verstehen, dass wenn Frieden mit Gott bedeutet Feindschaft mit der Welt, ja, was wird die Welt dann tun? Was wird das Natürlichste sein, was dann passiert, wenn dieser Friede verbreitet wird, dass wir durch Jesus Christus, der uns den Frieden schenkt, Sünde überwinden können und dass wir auch diesen Anspruch stellen, dass das Evangelium uns von der Sünde befreit. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Welche Endzeitrelevanz hat das? Das haben wir uns auch noch kurz angeschaut. Tatsächlich haben wir letztes Mal im Kurz und Knapp die dritte Engelsbotschaft studiert. Am Ende der Zeit, wissen wir, werden drei Engelsbotschaften verkündigt werden in der ganzen Welt. Und das ist die Botschaft, die letztendlich zur Ernte führt, sprich zur Wiederkunft Jesu. Und die dritte Engelsbotschaft ist ja die letzte dieser drei. Und Schwester White schreibt, die dritte Engelsbotschaft ist, was? Gerechtigkeit aus Glauben wahrhaftig. Das ist der Inhalt der dritten Engelsbotschaft. Wir dachten, es geht nur um Mahlzeichen und um Feuer und um Pein und um Qualen. Und das stimmt. Aber die Essenz dahinter ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist die letzte Botschaft. Und darum ist es umso interessanter, dass wenn die dreifache Engelsbotschaft mit der dritten Engelsbotschaft als letzte Botschaft verkündigt wird in der ganzen Welt, was wird dann passieren? Dann wird die Verfolgung kommen. Okay, aber wir wollen uns in Vers 10 nochmal ganz kurz den Begriff Gerechtigkeit anschauen. Was bedeutet, was ist Gerechtigkeit? Und dazu habe ich auch ein Zitat. Es ist Bilder vom Reich Gottes oder Christi Gleichnisse. Und da schreibt sie relativ einfach. Ich verkürze es, man könnte es durch viele Bibelzitate auch zusammennehmen. Gerechtigkeit ist Recht tun. Hört sich einfach an, oder? Gerechtigkeit ist das Richtige zu tun. Und nach ihren Taten werden alle gerichtet werden. Unsere Charaktere werden offenbar durch das, was wir tun, die Werke zeigen, ob der Glaube echt ist. Natürlich wissen wir, dass, wodurch kommt diese Gerechtigkeit, haben wir ja letztes Mal gesprochen, kommt sie dadurch, dass wir uns nur ein bisschen mehr anstrengen wie der Rest der Bevölkerung? Nichts gegen Anstrengungen, aber wodurch kommt sie? Es kommt aus Glauben. Paulus sagt, eingangs des Zitats, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt werden, dadurch kommt diese Gerechtigkeit. Aber jetzt haltet euch fest, wir werden ein paar Zitate bzw. ein paar Bibeltexte jetzt zusammennehmen. Denn inhaltlich ist mir das schon klar, aber diese Zitate habe ich erst zuletzt zusammengenommen und das ist ein interessantes Bild. Öffnen wir mal 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannes Kapitel 5. Wichtig ist natürlich immer, dass wir die Bibel wie nehmen, so wie sie ist, so wie sie sich liest, nicht wahr? Verstehen, was sie sagt und nicht einfach nur interpretieren, sondern wir können berechtigt interpretieren, basierend auf dem Wort Gottes und nicht, dass wir verstehen, was wir wollen. Oftmals in unserem Leben, ein jeder von uns kann bei Predigten sogar nur das hören, was er will. Das kann unsere persönliche Erfahrung sein, dass wir einfach uns das rausnehmen und dann kann man, ja wisst ihr, dass sogar der Paulus falsch verstanden wurde, oder? Petrus schreibt extra im 2. Petrusbrief, dass viele ihn falsch verstehen und sich einfach das rausnehmen, was sie wollen, aber das hat er gar nicht gesagt. Also in 1. Johannes Kapitel 5 lesen wir in Vers 17. Jede Ungerechtigkeit ist was? Es ist Sünde. Was ist also Ungerechtigkeit? Die Definition von Ungerechtigkeit laut Bibel ist Sünde, oder? Wenn Ungerechtigkeit Sünde ist, was ist folglich Gerechtigkeit? Ist ja das Gegenteil, oder? Ist das Gegenteil von Sünde. Aber lasst uns nochmal schauen, wie Sünde noch tituliert wird. Wir suchen nach, was Gerechtigkeit, wie wir Gerechtigkeit noch in ein Synonym fassen können. Ja? Und dazu öffnen wir 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Ungerechtigkeit ist Sünde. Jetzt machen wir ein Gleichnis, ein mathematisches Gleichnis. Wenn Ungerechtigkeit ist gleich Sünde und Sünde ist in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Dann können wir es mathematisch so hinstehen, Ungerechtigkeit ist gleich Gesetzlosigkeit. Das Gegenteil von Ungerechtigkeit ist Gerechtigkeit. Was ist das Gegenteil von Gesetzlosigkeit? Traut euch. Vom Wortstamm, was ist das Gegenteil von Gesetzlosigkeit? Traut euch. Das Gegenteil von Gesetzlosigkeit ist? Ja, aber im Wortstamm, wie würden wir jetzt als Deutsche grammatikalisch korrekt sagen, was ist das Gegenteil von Gesetzlosigkeit? Ihr dürft es sagen. Gesetzlichkeit. Ja, ist doch interessant, oder? Die Bibel sagt uns, dass das Gegenteil von Sünde was ist? Gesetzlichkeit. Allein grammatikalisch, wir machen hier keine Spreizungen, allein grammatikalisch. Und das ist so interessant, dass wir eigentlich, warum wollte es keiner sagen? Weil wir mit Gesetzlichkeit heute etwas Schlechtes verbinden, oder? Etwas Pharisäerhaftes. Aber allein vom Wort her ist Gesetzlichkeit etwas Gutes. Eigentlich etwas Erlösungswichtiges, oder? Wir werden jetzt kurz ergründen, was es nicht ist. Aber Gesetzlichkeit, dieses Wort, ist etwas Gutes. Okay, der Schock ist da. Aber was meinen wir damit nicht? Ist doch selbstverständlich, dass wenn die Bibel davon spricht, dass Gesetzlichkeit, dass wir selig sind, wenn wir gesetzlich sind, Entschuldigung, nur die Bibel, ja, ausdrucksweise von der Bibel, dann meinen wir aber nicht Lieblosigkeit, ja? Bitte. Genau. 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 Genau, hast du völlig recht. Das heißt, die dein Gesetz lieben, haben den großen Frieden. Ja, genau. Das heißt, Gesetzlichkeit meint wirklich die zwei höchsten Gebote, liebe Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das drückt sich dann natürlich aus mit den ganzen anderen Geboten. Ja, wie liebe ich meinen Nächsten? Liebe ich ihn, wenn ich die Ehe mit seiner Frau breche? Nein, ich liebe meinen Nächsten nicht. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, Paulus, wenn er davon spricht, sagt er, wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Was bedeutet unter dem Gesetz sein? Das wäre ein eigenes Studium, aber das bedeutet, Paulus meint im Grunde, diejenigen, die unter dem Gesetz sind, sind diejenigen, die dadurch, dass sie einfach nur möglichst viele Regeln befolgen, glauben, dass sie gut genug sind und sich dadurch den Himmel verdienen. Diejenigen, die unter der Gnade sind, die wissen, dass sie sich den Himmel nicht verdienen können, sondern aus Gnade erlöst sind und aus Gnade, ja, was bewirkt die Gnade? Sie bewirkt ein vollkommenes Werk in ihnen. Ihr Glaube wird geprüft, er ist echt. und Glaubensgehorsam ist die Folge. Okay, nach diesem ersten Schocker, nachdem wir uns erholt haben, öffnen wir mal 2. Timotheus Kapitel 3. In 2. Timotheus Kapitel 3 lesen wir in Vers 12: Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Paulus lässt es hier nicht offen, ob einer, der gottesfürchtig lebt, Verfolgung erleidet oder nicht. Für Paulus ist es klar, das ist eine Tatsache. Jeder, der die Gerechtigkeit Christi annimmt und im Glauben lebt, der Gott die Treue erweist, wird früher oder später verfolgt werden. Das ist nicht vermeidbar. Ja, was bedeutet das? Wir werden auf einige Implikationen noch später kommen, aber ich möchte kurz vorher noch ein Missverständnis auflösen. Und es stimmt, und im Buch Das bessere Leben schreibt Ellen White auch ausdrücklich, dass wenn wir verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, es ein klarer Beweis dafür ist, auf wessen Seite wir stehen. Aber, das schreibt sie jetzt nicht hier, aber letztendlich werden wir gleich sehen, wo wir das auch wiederfinden. Nicht jede Art von Verfolgung ist zwangsweise der Beweis, dass wir richtig liegen. Ja? Öffnen wir mal 1. Petrus Kapitel 2. Ich möchte nämlich dem Irrtum verfallen, dass jedes Mal, wenn ich sozusagen Verfolgung erleide, wir werden noch sehen, was bedeutet Verfolgung, dass ich mich wie ein Märtyrer brüsten kann, ja, das ist deswegen, weil ich so gerecht bin. Ja? Und während das eine Zwangsweise ist, also es wird zur Verfolgung kommen für alle, die treu sind, so ist es nicht jede Verfolgung, die daraus entsteht. In 2. Petrus war das, Kapitel 2, 1. Petrus hatte ich gesagt, Entschuldigung. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 20, da lesen wir: Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Die Bibel spricht davon, dass wir geduldig sein sollen in der Verfolgung, in der Bedrängnis. Aber wo ist euer Ruhm? Ihr seid geduldig, aber warum? Ihr tragt Schläge, ja, Verfolgung, ja, aber es ist wegen der Sünde, weil du was verschuldet hast. Ja. Und ein paar Beispiele gibt es auch in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 15. Da geht Petrus dann nochmal darauf ein. Und da sagt er: Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Mit anderen Worten, wenn die Verfolgung oder Bedrängnisse deswegen kommen, weil ich gesündigt habe, weil ich richtig was falsch gemacht habe, ja, gegen das, was Gott gesagt hat, dann brauche ich mich nicht als Märtyrer zu rühmen. Übrigens ein kurzes Kommentar: dieses in fremde Dinge mischen, was bedeutet das? Ich habe die griechischen Worte angeschaut und es geht eigentlich darum, um Dinge, die mich nicht betreffen, erstens, ja, das heißt, ich mische mich überall hin, nur da, wo es mich nicht betrifft, es betrifft mich nicht, und zweitens bedeutet dieses Einmischen, dieses Wort eigentlich Aufsicht haben oder überwachen. Das heißt, ich erhebe mich sozusagen als ein Aufseher über Dinge, die mich gar nicht betreffen und wo ich gar nicht die Zuständigkeit habe. Das bedeutet nicht, dass jetzt könnte jemand sagen, okay, jetzt haben wir den Beweis, ich bin doch nicht meines Bruders Hüter. Ja, ich brauche mich gar nicht um nichts kümmern, wo ich geschädigt werde oder so, das ist mein Territorium. Nein, das meint es nicht. Aber ich bin nicht Aufseher und ich bin nicht Überwacher über Dinge, die mich gar nichts angehen. Genau. Das heißt, wir sehen, Verfolgung ist die eine Notwendigkeit, aber es gibt auch selbstverschuldete Verfolgung. Und wir werden darauf nochmal zurückkommen, aber eine Sache möchte ich jetzt schon erwähnen. Obwohl es selbstverschuldete Verfolgung gibt, ein Kind Gottes ist niemals der Verfolger. Das ist sehr wichtig, gerade im gemeindlichen Kontext. Obwohl es selbstverschuldete Verfolgung gibt, das heißt, aufgrund von A folgt B, ja, ich habe mich in Dinge eingemischt, die nur den Ehepartner und also die beiden angeht, ja, und habe da meine Schläge gekriegt im geistlichen Sinne. Dennoch, ein Kind Gottes ist nie der Verfolger, kann nur der Verfolgte sein. Nicht in diesem Beispiel, aber insgesamt. Jetzt stellen wir uns aber die Frage, und dazu müssen wir zu Matthäus zurückgehen, in Kapitel 5. Die Frage ist, wie schaut denn diese Verfolgung aus? Was meint die Bibel denn mit Verfolgung? Meint sie einfach nur, dass Menschen uns nachlaufen mit Messern und Gabelspießen und uns versuchen aufzuspießen irgendwie? Ist das die Verfolgung? Muss das wirklich jeder Christ zu allen Zeiten erleiden? Jeder von uns hat vielleicht Verwandte oder kennt Leute, die im Glauben schon gestorben sind und die haben nie eine derartige Verfolgung erlitten. Man ist ihnen nicht mit Gabelspießen hinterhergelaufen, heißt es, das waren keine echten gottesfürchtigen Menschen. Nein, das bedeutet es nicht. In Matthäus Kapitel 5 lesen wir, weil die letzte Seligpreisung in Vers 10 wird noch durch zwei weitere Verse mehr erörtert. Da heißt es in Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Schmähungen, was ist das? Wie ist da die Verfolgung? Ist es eine körperliche Verfolgung oder was für eine? Es ist eine verbale Verfolgung. Schmähen. Wie würden wir andere Ausdrücke dafür finden? Beleidigen zum Beispiel, bitte. Bitte? Es ist eine seelische, ja. Durch Beleidigungen, durch schlechte Worte, sage ich einfach mal. Die Verfolgung ist durch schlechte Worte. Und dann sehen wir noch einen Punkt in Vers 11. Und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Das wollen wir nämlich jetzt kurz verbinden mit Lukas Kapitel 6, wo es auch um die Seligpreisungen geht. Lukas Kapitel 6. In Lukas Kapitel 6, da lesen wir in Vers 22, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Ich möchte erst auf den Namen als einen Lasterhaften eingehen, weil das ist eng verwandt mit dem, was wir in Matthäus 5 gelesen haben, nämlich jegliches böse Wort gegen euch reden. Das bedeutet, Menschen stellen andere Menschen als lasterhaft oder böse dar und lügen dabei. Das heißt, hier geht es um Menschen, die Christus nachfolgen, die in der Gerechtigkeit wandeln, die jedoch von anderen Menschen als böse Menschen dargestellt werden. Und es wird dazu die Lüge als Hilfe benutzt. Ja? Und das ist doch interessant. Das ist ja eigentlich total konträr. Das heißt, Menschen, die eigentlich durch die Gnade die Gerechtigkeit Gottes emporheben, werden als Menschen dargestellt, die genau diese Gerechtigkeit brechen. Das ist genau das, was Satan im Himmel eigentlich gemacht hat. Er hat die Gerechtigkeit gebrochen und hat gesagt, wer ist ungerecht? Gott ist ungerecht. Das hat Satan auch auf der Erde gemacht. Jesus wurde als was? Er wurde als Beelzebub dargestellt beispielsweise oder als lasterhaft. Sie haben gesagt, er frisst und säuft, ja, was nicht gestimmt hat übrigens. Er hat schon gegessen, ja, aber nicht das, was sie damit ausdrücken wollten. Falsche Anschuldigungen sehen wir hier, lügenhafte Anschuldigungen. Das macht es doch eigentlich ziemlich kompliziert in der Gemeinde heute, oder? Es macht es ein bisschen kompliziert zu wissen, wer ist auf dem rechten Weg und wer nicht. Nur weil über jemanden schlecht geredet wird, heißt es auch lange nicht, dass der auch so ist, oder? Aber das macht uns zu Verantwortungsträgern. Wir haben nicht die Zeit, jetzt darauf einzugehen, aber in den Büchern Mose war es ganz klar, dass wenn eine Sache jemandem vorgeworfen wird, dann soll man beide Parteien anhören und der Richter soll alle Beweise prüfen. Das ist eine Verantwortung. Wenn jemandem wirklich ein Laster angehangen wird und gesagt wird, das ist ein Böser, den müssen wir ausschließen, dann haben wir die heilige Verantwortung, das ganz genau zu prüfen, ob dem auch so ist. Wir können uns da nicht heraushalten. Aber bedauerlicherweise ist es oft so im Volk Gottes wie am Berg Karmel, wo eine Entscheidung gefordert wird, aber es stumm, es still bleibt. In Lukas erwähnt er noch ein paar andere Dinge. Schmähen ist nochmal, was wir erwähnt haben, und ausschließen. Und jetzt die Schlüsselfrage. Wenn Frieden mit Gott bedeutet Feindschaft mit der Welt, dann denken wir automatisch, das bezieht sich auf die Menschen da draußen. Das ist so der erste Gedanke, den man kriegen kann. Ja? Es bedeutet, draußen in der Welt, da werden sie uns verfolgen, da werden sie uns so richtig es geben. Ja? Wer hat Jesus verfolgt? Jesus bezeichnet diejenigen, die ihn verfolgt haben, egal wie viel sie die Bibel gelesen haben und auswendig konnten, als Welt in diesem Zusammenhang. Es ist nämlich immer die Welt, die einen verfolgt. An anderer Stelle sagt er, sie werden euch aus den Synagogen rausschmeißen. Das heißt, aus den Gemeinden. Jetzt nochmal zur Erinnerung, nicht jeder Gemeindeausschluss ist eine Verfolgung. Ja? Das müssen wir jetzt hier klarstellen. Es gibt Dinge, die Gott in seinem Wort klargestellt hat. Menschen, die öffentlich in Sünde leben und nicht umkehren wollen, die können nicht in Gemeindebüchern geführt werden. Das heißt nicht, dass man ihnen feindschaftlich begegnet, man muss sie gewinnen wollen. Aber sie können nicht als Gemeindeglieder geführt werden. Das geht nicht. Oder auch Menschen, die andere Menschen mit falschen Lehren verführen in der Gemeinde. Ja, wo es wie ein Laubfeuer umhergeht. Paulus sagt, ein Heretiker nach ein- oder zweimaliger Mahnung weise ab. Ja? Das bedeutet, es gibt schon Dinge, die Gott als Ordnungsmaßnahmen in seiner Gemeinde installiert hat. Das ist keine Verfolgung. Aber wenn um der Gerechtigkeit willen, darf ich es nochmal sagen, wenn um der Gesetzlichkeit willen, denn das ist doch immer die Anklage, oder? Die Verfolgung entsteht natürlich aus reinem Herzen, wenn man, wie wir letztes Mal studiert haben, wie wir Menschen begegnen als Friedensstifter, ja, das kann ich nicht alles nochmal wiederholen. Wenn dadurch die Verfolgung entsteht, dann sagt Jesus was? Selig seid ihr. Das ist eine Seligpreisung. Wir sind schon mal kurz darauf eingegangen, aber wir wollen noch mehr erörtern, wer sind denn die Verfolger? Und wir haben festgestellt, natürlich, es ist in der Welt und Fakt ist, wenn es um die Endzeitverfolgung geht, dann wird ein Großteil der Verfolgung sicherlich aus der Welt sein. Ja? Das meint wirklich auch das von der Welt. Ja? Und es bedeutet nicht einfach nur immer nur verbal, es wird eine Zeit geben, wo es auch Märtyrer geben wird. Wir können davon nicht weglaufen. Das heißt nicht, dass jeder von uns einer sein wird. Gott weiß es, wer es sein wird. Aber es wird auch eine richtige Verfolgung in dem Sinne, wie wir sie verstehen, geben. Wir haben aber auch gesehen, dass es auch Menschen in der Gemeinde sein können und öffnen wir Galater Kapitel 4 dazu. In Galater Kapitel 4 lesen wir in Vers 29. Und es geht hier um das Beispiel von Isaak und Ismael, die als Bildnisse benutzt werden. Doch gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Merken wir uns das? Der gemäß dem Fleisch Geborene wird den gemäß dem Geist Geborenen verfolgen. Und jetzt lesen wir in 1. Johannes Kapitel 3. In 1. Johannes Kapitel 3 lesen wir, in Vers 12, da heißt es, nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Es beantwortet uns hier einen tieferen Sinn. Es beantwortet uns, wer sind diejenigen, wenn wir uns jetzt beispielsweise auf die Gemeinde beziehen, und natürlich müssen wir alles auf uns persönlich anwenden, wer sind diejenigen, die verfolgen werden? Denn jetzt kristallisiert sich eigentlich nur noch eine Schlussfolgerung für uns, und zwar, es wird nur zwei Gruppen geben. Wisst ihr das? Wenn wir ans Ende der Zeit gehen, dann wird es nur zwei Gruppen geben, es wird keine dritte geben. Es wird nicht die neutrale Schweiz geben. Es wird nur zwei Gruppen geben, und zwar die verfolgt werden und die, die verfolgen. Und eins können wir sicher sein, wenn diejenigen, die heute verfolgen, nicht Buße tun, werden sie am Ende der Zeit ganz sicher zu den Verfolgern auch gehören. Das heißt, warum hat Kain Abel erschlagen? Was war der Grund? Warum hat er ihn verfolgt? Seine waren böse und die von Abel waren gerecht. Interessant, oder? Abel hat ihm nichts Böses angetan. Aber seine Werke an sich, seine Gottestreue, war eine Ermahnung an Kain, die er nicht vertragen hat. Das heißt, wenn wir gottesfürchtig leben und Friedensstifter sind und versuchen, Menschen von Sünde durch den Heiligen Geist zu trennen, wir trennen ja nicht, aber wir weisen darauf hin, wir sind das Instrument, das Gott benutzt, dann wird es Verfolgung geben. Warum? Weil es Menschen geben wird, die merken, dass ihre Werke schlecht sind, sie aber nicht lassen wollen. Aber jetzt kommt noch eine weitere Gruppe ins Spiel, und wir lesen in Galater 6. Sie gehört zu den beiden Gruppen, ja. Aber das ist, glaube ich, eine sehr vielseitig verbreitete Gruppe. In Galater Kapitel 6 lesen wir. Vers 12. In Galater 6, Vers 12 heißt es, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen, was? Verfolgt werden. Interessant. Vers 13, denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Das bedeutet, es gibt eine Partei von Menschen, die Kompromisse machen mit dem Glauben. Warum? Damit sie nicht verfolgt werden. Ist doch interessant. Könnte es sein, dass wir auch heute in dieser Gefahr stehen, Kompromisse zu machen, keine Friedensstifter zu sein, sondern Friede, Freude, Eierkuchen, Leute zu sein? Damit ich nicht in die Fronten gerate. Und es ist wirklich unangenehm, sich in Sachen einzumischen, oder? Gerade als Gemeinde. Oh, ist das unangenehm. Ist das unangenehm, zwischen zwei Fronten zu sein? Aber Paulus erwähnt hier ausdrücklich, es gibt Menschen, die Kompromisse machen, um nicht zwischen die Fronten zu geraten. Neutralität wahren wollen, aber dadurch verleugnen sie die Gerechtigkeit Gottes. Und es gibt ein schockierendes Zitat, wie ich finde, im Großen Kampf in Kapitel 38. Die meisten kennen es, aber ich glaube, es passt sehr gut hierzu. Denn am Ende der Zeit wird es auch in der Gemeinde, bevor die Sichtung kommt, zwei Arten von Menschen geben. Nur zwei. Es gibt, nach der Sichtung wird die Gemeinde rein sein, so heißt es, vor der Sichtung. Genau. Das bedeutet, die Verfolger und die Verfolgten. Zu welcher werde ich gehören? Und hier haben wir einen Hinweis, wer die Verfolger sein werden. In Kapitel 38, im großen Kampf, da heißt es, so wie der Sturm herannaht, werden viele, die sich zum Glauben an die dritte Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit geheiligt worden sind, ihre Stellung aufgeben und in die Reihen der Gegner wechseln. Durch Vereinigung mit der Welt und Beteiligung an ihrem Geist sind sie dahin gelangt, die Sachen in nahezu dem gleichen Licht zu sehen. Und wenn dann die Prüfung kommt, sind sie bereit, die leichte, populäre Seite zu wählen. Menschen mit Talent und anziehenden Benehmen, die sich in der Vergangenheit an der Wahrheit erfreuten, wenden nun ihre Kräfte an, um Seelen zu täuschen und in die Irre zu führen. Sie werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Wenn die Sabbathalter vor die Gerichtshöfe gebracht werden, um sich für ihren Glauben zu verantworten, sind diese Abtrünnigen die wirksamsten Werkzeuge Satan, sie zu verleumden und anzuklagen und durch falsche Gerüchte und Einflüsterungen die Machthaber gegen sie aufzuwiegeln. Das sind starke Worte, liebe Geschwister. Starke Worte. Und wenn wir genau aufgepasst haben, dann werden sie genau das tun, was beschrieben ist bei den Verfolgungen. Sie werden Lügen erfinden, ja? Sie werden gegen sie schlecht reden, aufhetzen. Können wir uns das vorstellen? Das ist unglaublich. Und wenn das Wort Gottes es nicht so sagen würde, ganz ehrlich, ich könnte es nicht glauben. Wenn ich mir überlegen würde, ich wäre jemand, der vor Gericht extra geht, nicht einfach so auf Einladung, sondern geht extra hin, um meine früheren Brüder zu verleumden, um die Strafe noch schlimmer zu machen. Aber wessen Folge ist das? Was ist die Folge? Warum folgt das? Es ist die nicht durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit geheiligt worden sind. Deswegen ist es die feierlichste Botschaft, dass am Ende der Zeit, aber nicht nur am Ende der Zeit, gibt es Verfolgungen. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt diejenigen, die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen, und diejenigen, die verfolgen. Und die Frage wird für jeden von uns persönlich sein, zu welcher der beiden Gruppen werde ich gehören? Es sind Menschen, die sich zu der dritten Engelsbotschaft bekannt haben. Was ist die dritte Engelsbotschaft? Gerechtigkeit aus Glauben. Die aber ein Theoriewissen hatten, es aber nicht auf sich angewendet haben. Nicht durch die Wahrheit geheiligt wurden, weil die Wahrheit hat die Kraft zu heiligen. Gottes Wahrheit hat Kraft. Sein Wort hat Kraft. Aber wir stellen uns noch eine abschließende Frage, und zwar, warum lässt Gott Verfolgungen zu? Warum lässt er das zu? Warum werden die Treuen verfolgt? Warum müssen die Treuen leiden? Eigentlich auch die Frage. Und wir wollen nur kurz ein paar Zitate uns anschauen, und zwar wieder aus dem besseren Leben. Da heißt es, in Anfechtungen und Verfolgungen wird der Abglanz des Charakters Gottes in den treuen Christen sichtbar. Von der Welt gehasst und verfolgt, werden seine Kinder in der Schule Christi belehrt und erzogen. Sie gehen den schmalen Weg und werden durch Prüfungen geläutert. Sie folgen Jesus durch schwere Konflikte, ertragen Entbehrungen und erleben herbe Enttäuschungen. Aber durch die bittere Erfahrung lernen sie, wie viel Schuld und Elend die Sünde mit sich bringt und wenden sich voll Abscheu von ihr ab. Zwei Gründe, die erwähnt wurden, sind einmal, was? Gott wird in seinen Nachfolgern verherrlicht. In seinen Nachfolgern wird Gott verherrlicht in der Verfolgung. Warum? Weil sie Gottes Charakter am deutlichsten zeigen dann. Wenn die dunkelste Nacht ist, dann wird das Licht, ein helles Licht in der Nacht, am deutlichsten scheinen. Wenn wir am hellen Tag eine Kerze leuchten lassen, dann wird sie nicht wesentlich beitragen. Sie wird wahrscheinlich kaum auffallen. Deswegen, weil überall hell ist. Aber wenn die finsterste Nacht ist, dann wird die kleine Kerze deutlich leuchten. Und jetzt gibt es noch ein Zitat im Leben Jesu. Und da heißt es, jede Feuerprobe ist ein Mittel Gottes zu ihrer Läuterung. Und das macht sie fähiger, ihre Aufgabe als Mitarbeiter Gottes zu erfüllen. Jeder Kampf hat seinen Zweck in dem großen Streit für die Gerechtigkeit. Und jeder wird zur Freude an dem endgültigen Triumph beitragen. Die Verfolgungen haben einen Zweck, auch wenn wir ihn oftmals nicht sehen. Paulus selbst sagt, dass die Verfolgung sich schlecht anfühlt. Er beschönigt sie nicht. Verfolgung an sich ist nichts Schönes, aber sie bewirkt etwas Gutes, wenn wir diejenigen sind, die an der Gerechtigkeit Christi festhalten, die um der Gerechtigkeit willen, nicht um der Sünde willen verfolgt werden. Das bedeutet, Gott lässt es zu, dass wir wie Gold geschmolzen werden. Und geschmolzen werden wir, wenn es richtig heiß wird. Damit pures Gold daraus kommt, pures, schönes, edles Gold. Noch ein paar Zitate, bevor wir schließen. Eine Sache, die ich noch erwähne, ist, durch Verfolgungen hat sich das Evangelium immer verbreitet. Das ist ganz interessant. Sie schildert, wie sogar die Verfolgung von Stephanus und die Steinigung kein Verlust war. Es war kein Verlust, sondern das Evangelium wurde dadurch verbreitet und Paulus wurde gewonnen durch die Verfolgung. Deswegen, weil pures Gold aus der Verfolgung entstand. Stephanus selbst, sein Angesicht leuchtete wie das eines Engels. Und dadurch wurde Paulus letztendlich, das war der erste Anstoß, damit er gewonnen werden kann. Und Paulus war der größte Missionar aller Zeiten, neben Jesus. Aber der erfolgreichste auf jeden Fall, was die Zahlen angeht. Und eigentlich was seine Hinterlassenschaft angeht. Was wären wir ohne seine Briefe, oder? Gut, manchmal hätten wir ein paar Kopfschmerzen weniger dadurch. Aber letztendlich sind es die schönsten Botschaften, die wir mitunter haben. Und das heißt, Verleumdungen können zwar dem guten Ruf schaden, nicht aber dem Charakter. Solange wir nicht in eine Sünde einwilligen, kann keine menschliche oder teuflische Macht unserem Wesen etwas anhaben. Wer fest in Gott verankert ist, ist derselbe in schweren Anfechtungen oder unter entmutigenden Umständen. Wie in den Zeiten, als es ihm gut ging und Gottes Gunst mit ihm zu sein schien. Seine Beweggründe, Worte und Taten werden vielleicht falsch dargestellt und ausgelegt, aber das kümmert ihn wenig, weil Wichtigeres auf dem Spiel steht. Ein solcher Mensch hält wie Mose standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren und baut nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Es werden die Verfolgungen kommen. Die Bibel sagt uns ganz klar, und wir werden nicht neutral sein können. Wir können es eigentlich heute auch schon nicht. Es gibt in der Bibel keine Neutralität, aber am größten sichtbar wird sie zu Zeiten der Verfolgung, weil es nur zwei Parteien geben wird. Und wir wollen noch einen Text aufschlagen und ein paar Gedanken und dann schließen wir in Römer 8. In Römer 8 schreibt Paulus in Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Durch die Leiden, durch die Verfolgung können wir Gott verherrlichen, indem wir seinen Charakter widerspiegeln. Aber wir haben hier eine Zusicherung, dass diejenigen, die mit Christus leiden, das sind diejenigen, die mit ihm verherrlicht werden. Deswegen der Appell an uns heute, werden wir diejenigen sein, die um der Gerechtigkeit willen, um Gottes Gerechtigkeit willen, nicht um meine Gerechtigkeit, ja, was ich jetzt verstehe, sondern um Gottes Gerechtigkeit willen, die Verfolgung erdulden. Aber das bedeutet auch, Das ist ja das Ende der Seligpreisungen. Und ich rate jedem, dass wir das, was vorher war, deutlich studieren. Denn das ist ja die Folge dessen. Wir können nicht nach Schritt 1 uns, ja, okay, super, jetzt gehe ich in die Verfolgungen und erzwinge sie. Das ist nicht gemeint. Aber sie werden kommen. Und die Frage ist, werde ich meine Neutralität aufgeben? Werde ich für Gerechtigkeit einstehen? Werde ich derjenige sein, der auf Gottes Seite ist, selbst wenn die Himmel fallen? Das ist die Schlüsselfrage. Die müssen wir uns stellen. Denn Gottes Wort sagt uns deutlich, wenn wir es nicht sind, dann werden wir zwangsweise zu der anderen Partei gehören. Und das ist wirklich das viel Schlimmere, ganz ehrlich. Wenn wir mal nur mal drüber nachdenken würden, ab und zu mal, ja, dass wenn wir Gott unser Herz nicht weihen, wir diejenigen sind, die unsere früheren Brüder verfolgen werden. Ach, das ist ja richtig übel. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das in uns so etwas drin sein kann. Aber wir müssen es glauben, weil wenn Gottes Geist sich von uns entzieht und nur noch unsere Leidenschaften, unser Ich in uns herrschen, dann ist das menschliche Herz richtig böse. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.